Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen seid Ihnen, Ihre Andrea Marti. Ruhmsucht, Trägheit, Unzucht, Traurigkeit, das sind vier von den sieben traditionellen Hauptlasten, die uns Menschen oft belasten. Bereits die Wüstenväter vom 4., 5. Jahrhundert nach Christus haben mit diesen Leidenschaften und Neigungen zu kämpfen gehabt. Sie haben uns einen Reichtum an Weisheiten hinterlassen, wie sie Heilung und Befreiung erfahren haben. Unser heutiger Gast, Pfarrer Christoph Heinzen von Ruppichteroth, wird mit uns über das Laster der Akedia, die man auch als den Dämon der Mittagszeit kennt, nachdenken. Und wir freuen uns auf das Referat von Pfarrer Christoph Heinzen und begrüßen ihn bei Radio Gloria ganz herzlich. Tag.
Ja, guten Tag, ich grüße Sie auch alle sehr herzlich.
Liebe Pfarrer Christoph Heinzen, wann haben Sie das erste Mal von Akedia gehört?
Ja, das war so, wie das bei den meisten Priestern wahrscheinlich ist, dass uns das im Rahmen des Theologiestudiums begegnet, wo man ja auch so ein bisschen sich mit diesen Dingen beschäftigen sollte. Und dann begegnen einem ja auch die Wurzelsünden, so gerade in der Moraltheologie, in der Dogmatik, und dann habe ich das für mich entdeckt. Dass die anderen kannte ich ja schon ganz gut, aber das war mir damals noch neu. Da habe ich mich ein bisschen näher mit beschäftigt und dadurch auch erkannt, dass das keine Nebensache ist, sondern schon ein ganz wichtiger Punkt unseres Glaubens.
Herr Pfarrer Heinzen, Sie haben angesprochen die Wurzelsünden. Was kann man darunter verstehen? Was ist eine Wurzelsünde?
Ja, der Name ist eigentlich sehr schön, weil er das bezeichnet, was damit eigentlich gemeint ist. Das sind die Sünden, die Wurzel sind, Ursprung, Quelle für alle weiteren Sünden. Also quasi die Hauptsünden, wir sagen manchmal auch Todsünden. Damit ist alles das Gleiche. Und das sind die Sünden, die letzten Endes Ursprung, Wurzel sind für alles andere, was uns an Sünden begegnet und was daraus entstehen kann. Und diese Wurzeln von Sünden zu kennen, ist natürlich total wichtig, weil man dann ja auch vieles an der Wurzel schon packen kann und es gar nicht zu vielen anderen Sünden kommt, die einem dann begegnen. Und das ist sicherlich etwas sehr Wichtiges.
Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Heinzen, für diese Erklärung. Und nun sind wir auf Ihre Gedanken zum Thema Akedia gespannt und ich würde Ihnen das Wort übergeben.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, meine Ausführungen über dieses Thema anzuhören. Und allein, dass Sie das tun, zeigt schon direkt, dass Sie zumindest in diesem Fall der Akedia keinen Raum gelassen haben, dass Sie an dieser Stelle sich so verhalten, dass Akedia sich nicht bei Ihnen durchsetzen kann. Am Ende des Vortrags werden Sie verstehen, warum ich das zu Beginn so gesagt habe. Und ich glaube, ich habe es eben ja schon angedeutet, ist es wirklich wichtig, dass wir die Wurzeln von Sünde kennen. Also das, was wirklich die Dinge sind, die im tiefsten Inneren uns bewegen, dann in verschiedener Weise Böses zu denken, Böses zu reden und Böses zu tun, weil wir dadurch auch natürlich uns selbst besser kennenlernen und besser auch verstehen, warum manches in unserem Leben so nicht so gut ist, wie es eigentlich sein sollte. Und natürlich auf der anderen Seite manches Gute, was sein könnte, auch blockiert wird, behindert wird, man nicht zum Guten kommt, weil da etwas ist, was uns in dieser Weise einschränkt und auch belastet und auch so steuert, dass wir gar nicht zum Guten hinkommen können. Deswegen das Thema wirklich wichtig. Und ja, wir beginnen unsere Betrachtungen tatsächlich erstmal mit den sieben Hauptlastern, also die Wurzelsünden, die wir schon angesprochen haben. Also in der klassischen Theologie gehen aus diesen menschlichen Charaktereigenschaften tatsächlich alle anderen Sünden hervor. Und das sind Stolz, Habgier, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid und als siebtes eben die Akedia, die oftmals mit Faulheit übersetzt wird, was aber nicht so wirklich trifft. Das müssen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Akedia, wenn man es aus dem Griechischen nimmt, da kommt es ursprünglich her, kann man so mit K schreiben. Kedos heißt Sorge. Also da merkt man schon, da ist irgendetwas Schwieriges dabei. Das ist nichts Gutes. Das ist etwas, was belastend ist und dann im Lateinischen schreibt man es halt mit C, dann kann man weiterhin von Acedia sprechen oder auch als Kirchenlatein auch als Acedia. Das ist aber zweitrangig, wie man es ausspricht. Wichtig ist zu wissen, wie man es kennt, dass man es kennt. Wir schauen heute einmal genauer hin, werden feststellen, dass eine angemessene Art und Weise darüber zu sprechen eigentlich ist, wenn man sagt, es ist eine Art Trägheit des Herzens. Trägheit des Herzens. Das trifft es meines Erachtens sehr, sehr gut. Wir versuchen einmal, uns diesem Phänomen ein wenig zu nähern und durchaus eigene Erfahrungen darin wieder zu entdecken. Denn theoretisch zu wissen, was Acedia ist und was die anderen sechs Wurzelsünden sind, ist ja das eine. Aber sich selbst darin wiederzuerkennen und daraus auch gute Schlüsse für das eigene Leben, egal in welcher Phase man gerade ist, daraus schließen zu können, das ist, glaube ich, ja das Entscheidende, was die Beschäftigung mit diesem Thema ja ausmacht. Allgemein geht es zunächst bei der Acedia um eine Haltung im Menschen, die sich gegen Sorge, Mühe oder Anstrengung wendet und dementsprechend auf Sorgen, auf Mühen, auf Anstrengungen, also auf alle Situationen, in denen daraus geht, sich um etwas zu bemühen, alles, was anstrengend ist, alles, was etwas kostet, alles, was ich auch nicht so gerne tue, wo ich mich um was kümmern muss, mit Abneigung und Überdruss reagiert. Der Begriff ist im christlichen Mönchtum entstanden und wird dort als wesentliche Bedrohung für den Kern des monastischen Lebens angesehen. Etwas, was wirklich das Zentrale des Mönchtums und des Lebens als Mönch betrifft, das wirklich dort fokussiert wird. Gerade für ein Leben der Askese und der Enthaltsamkeit ist die Acedia ein Problem, als, so heißt es, so steht es im historischen Wörterbuch der Philosophie, als religiöse Lustlosigkeit aus Ermüdung, als Resignation, als satte Trägheit oder als widerwillige Verschlossenheit gegen Gott. Und bereits jetzt nähern wir uns dem Kern des Problems. Denn im eigentlichen Sinn geht es bei der Acedia nicht so sehr um eine allgemeine Trägheit, Faulheit, Bequemlichkeit, eine körperliche Unbeweglichkeit, die mich morgens nicht aus dem Bett und nach dem Mittagsschlaf nicht vom Sofa aufstehen lässt. Wir sagen ja heute auch Couch Potato, dass man nicht in die Gänge kommt. Und das ist gar nicht so gemeint. Das ist natürlich im Acedia-Paket mit eingeschlossen, aber nur mittelbar. Das ist nicht das Wesentliche. Bei der Acedia im eigentlichen Sinne ist eine Trägheit des Geistes, des Herzens, der Seele gemeint. Also unseres Inneren. Eine innere Trägheit, eine innere Müdigkeit und Lustlosigkeit, die sich dann natürlich auf viele Bereiche meines Lebens auswirken kann, vor allem aber auf mein Gebetsleben und mein sakramentales Leben, also auf mein geistliches Leben. Diese innere Müdigkeit, Trägheit führt dazu, dass ich auch im Gebet eine Lustlosigkeit verspüre, im Besuch der Heiligen Messe, im Betrachten der Heiligen Schrift. Ich bin innerlich nicht frisch und lebendig, bin nicht freudig, motiviert. Ich habe keine Lust, mich ins Auto zu setzen, um zur Abendmesse zu fahren. Ich habe keine Lust, früher aufzustehen, um meine morgendlichen Gebete zu verrichten und bleibe lieber noch was im Bett liegen. Die Heilige Schrift liegt zwar auf meinem Wohnzimmertisch, aber ich kann mich vom Herzen her nicht dazu aufraffen, mich hinzusetzen und die Schrift zu betrachten. Oder es kann auch anders sein, ich wohne der Abendmesse zwar bei, bin aber nicht dazu in der Lage, sie lebendig und geistlich mitzuvollziehen. Ich bin da, physisch, körperlich anwesend in der Kirche, aber ich bin irgendwie leer. Ich kann sie nicht wirklich mit Freude und mit innerer Anteilnahme mitfeiern. Ich quäle mich zwar morgens aus dem Bett, meine Gebete zu verrichten. Die Gebetszeit absolviere ich dann aber ohne Elan, ohne Liebe, im trägen Halbschlaf als Pflichtübung. Ja? Also als etwas, was ich halt jeden Morgen tue, aber da ist das Herz nicht wirklich dabei. da schwingt die Seele nicht mit im Morgenlob, sondern es bleiben Worte, die von den Lippen kommen. Ich setze mich zwar hin und lese dann in der Heiligen Schrift, die Worte bleiben für mich aber ohne Inspiration. Das Meditieren der Schrift reine, auch da Pflichtübung, zu der ich mich quasi zwingen muss. Es geht bei der Akedia aber auch um eine geistliche Lustlosigkeit und Trägheit in den Werken der Barmherzigkeit. Ich kann mich nicht dazu aufraffen, den Kranken, den Alten oder Einsamen zu besuchen und Zeit mit ihm zu verbringen. Mir ist das alles viel zu anstrengend und zu kompliziert, allein schon die Hinfahrt und dann wieder die Rückfahrt und überhaupt und der ganze Aufwand, den man da betreiben muss. Außerdem war ich doch gerade erst letzte Woche da. Ich kann auch nicht immer so und die anderen könnten ja auch mal denjenigen besuchen und so weiter. Diese Gedanken können dabei tatsächlich einer geistlichen Ermüdung erwachsen. Vor allem, wenn ich seit vielen Jahren regelmäßig mein geistliches Leben führe. Irgendwann kommt es zu einer spirituellen Erschöpfung. Das ist vielleicht etwas, es gibt ja auch körperlich Erschöpfungssyndrome als Folge von Viruserkrankungen, wo man einfach 2-3 Wochen erschöpft ist, ja. Und hier geht es um eine geistliche Erschöpfung, eine geistliche Krise, die sich manchmal auch sogar körperlich auswirken kann. Umso mehr benötigt der von der Akedia geplagte Mensch eine neue Erfrischung, eine neue Erfahrung der wunderbaren Liebe Gottes, eine göttliche Vitaminspritze, könnten wir sagen. Gerade das Gefühl einer satten Trägheit, satt sein auch von Gott, von den Sakramenten, vom Gebet, von der Heiligen Schrift, vom Fasten, von unterschiedlichen Formen der geistlichen Übungen. Das ist ganz typisch für diese Form der Akedia. Aus diesem Eindruck der Sattheit, dieser inneren Sattheit, ich habe eigentlich genug davon, ja, entsteht schnell ein Widerwillen gegenüber den geistlichen Übungen, gegenüber den sonst so geschätzten, ja, geliebten Begegnungen mit dem lebendigen Gott, die ja eigentlich mein Leben, sei es auch noch so schwer, so kompliziert, von Problemen, Sorgen und Nöten geprägt, von Krankheit, von Alter, wie auch immer, was dieses Leben ja trotzdem lebenswert macht, was mich aufbaut, was mich aufrichtet, was mich fröhlich sein lässt, auch wenn das Wetter schlecht ist und wenn die Umstände schlecht sind. All das, was mich sonst so trägt, da habe ich jetzt so einen Widerwillen gegen und so und durch eine träge Sattheit. Zunächst einmal zeigt sich die Akedia in diesem Fall, also wenn wir jetzt durch physische und innere Trägheit. Wir können ja mal als Beispiel auch mal die eucharistische Anbetung nehmen, zu der ich mich ja mal aufmachen muss. Ich habe ja die große Gnade und Freude, in einer Pfarrei zu sein, in der wir seit vielen Jahren jetzt auch 24/7 Anbetung haben, wo immer jemand beim Herrn ist, in einer Kapelle. Und da sind natürlich viele Leute, die regelmäßig ihre feste Anbetungsstunde jede Woche haben oder nachts ja auch haben, 2 Stunden nachts, oder die mehrmals in der Woche ihre feste Zeit haben, zu der man sich immer wieder ja auch hinbewegen muss. Man muss ins Auto steigen, muss da hinfahren, dann regnet es, dann schneit es, dann ist Glatteis, dann ist man schlecht drauf und man kränkelt und so weiter. Und diese Stunde ist für die Menschen normalerweise das Schönste und Größte der ganzen Woche. Und es ist die Begegnung mit dem Herrn, die Audienz bei Jesus, wo man ihm alles sagen kann. Und aber manchmal ist ja auch durch diese Regelmäßigkeit dieser geistigen Übung da auch diese träge Sattheit mit drin, dass ich merke, oh, das bereitet mir jetzt nicht mehr die Freude und ich muss mich aufraffen, überhaupt dorthin zu gehen. Und ich war doch gestern erst in der Anbetung und es können doch mal andere dorthin gehen. Warum denn immer ich? Und außerdem geht es mir auch irgendwie nicht gut. Ich werde bestimmt krank. In der Kirche ist es immer so kalt. Und wenn man sich doch aufrafft, ja, dann auch nicht mit dieser inneren Freude, auch Vorfreude auf die Begegnung mit dem Herrn. Ja, das ist alles Formen von Akedia, die sich dann zeigen. Und dann aber auch die Zeit der Anbetung selbst, wenn ich dann doch dann da bin, kann Angriffsfläche bieten. Gedanken können einen Landepunkt bei mir finden. Heute spüre ich ja gar nichts. Heute ist es so trocken. Hat mir Jesus heute denn gar nichts zu sagen? Werde ich auch zu Hause bleiben können, ein bisschen Hausarbeit machen oder mich um das und das und das kümmern, die Steuern oder was auch immer. Und kalt ist es heute auch noch in der Kirche und eigentlich gibt mir die Anbetung ja grundsätzlich gar nicht mehr so viel wie früher, also vor 5, 6 Jahren, da war das noch toll, aber irgendwie merke ich, das ist gar nicht mehr so, dass mich das so erfüllt. Ja, fällt mir auch gerade ein, es ist eigentlich ja wirklich so, vielleicht bin ich auch zu oft vor dem Allerheiligsten und so weiter. Das sind die Gedanken, die einem dann ganz schnell kommen. Und so entsteht aus diesen Gedanken, die ich vielleicht sogar auch in meinem Herzen erwäge und vielleicht sogar auch ausspreche, die Haltung des Überdrusses, des Sattsein von der Begegnung mit Jesus, Allerheiligsten Sakrament. Und durch diesen Überdruss und durch dieses Sattsein kann sich ein echter Widerwillen breitmachen gegen die Anbetung, überhaupt gegen die ganze religiöse Praxis in meinem Leben, gegen alles Heilige, gegen die geistlichen Übungen und so weiter. Im Psalm 91 kommt auch das Phänomen zur Sprache, dass die christliche Spiritualität seit Origenes als Mittagsteufel bezeichnet. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor der Seuche, die wütet am Mittag, heißt es da. Gemeint ist in unserem Zusammenhang die mittägliche Müdigkeit, die sich im Menschen nach der Hälfte des vollbrachten Tagewerks ausbreitet und die oftmals Anlass gibt, sich ihr hinzugeben. Also auch eine körperliche Ermüdung und Erschöpfung, die sich dann auswirkt in Form einer geistlichen Trägheit, im Sinne einer wachsenden Unlust, sich mit geistlichen Inhalten auseinanderzusetzen. Das stoppt in uns irgendwie die Sehnsucht, mehr von Gott zu erfahren, ihn besser kennenzulernen, ihn unmittelbarer zu erfahren und letztendlich für ihn zu leben. Und wir merken schon, wie gefährlich diese Zone jetzt schon ist, in der wir uns bewegen, wenn sich so eine Unlust zum geistlichen Leben breit macht und der Überdruss. Und wenn das so weitergeht und wenn das am Beginn einer Entwicklung ist und wir spüren, wenn diese Entwicklung sich fortsetzt, dass sie sehr verheerend ändern kann. Deswegen Wurzelsünde, deswegen an der Wurzel das schon erkennen, wenn es auftritt und da schon bekämpfen. Das ist der Punkt, worum es geht. Also es geht um ich verliere mein Interesse an geistigen Inhalten und ich wende mich auch weltlichen Dingen zu. Der Punkt ist ja nicht nur, dass ich erkenne, dass das eine für mich nicht mehr so interessant ist, sondern ich suche ja nach etwas anderem, was ja dann die Lücke füllt, wenn ich diese geistigen Dinge lasse. Und Radio Gloria hören, das ist dann immer mehr langweilig und uninteressant und auch anstrengend, diese ganzen geistlichen Themen. Und ja, habe ich auch schon so viel von gehört. Und ja, und eigentlich würde ich am liebsten umschalten auf einen berieselnden Schlagersender, wo so schöne Musik läuft. Oder ich kann den Groschenroman zur Hand nehmen oder die Zeitung. Irgendetwas, was mich nicht so fordert und was mich im weltlichen Bereich irgendwie dann auch erfüllt oder unterhält, kann man besser sagen. Einkehrtage, geistliche Veranstaltungen sind mir immer mehr zuwider. Ich fühle mich nicht mehr zu diesen geistlichen Dingen hingezogen. Ich spüre in mir also eine große Lustlosigkeit, mich mit geistlichen, spirituellen Dingen zu beschäftigen und schon gar nicht mit dem Thema Arkadia und mit sowas Kompliziertem wie Wurzelsünden und theologischen Dingen, die auch dann natürlich anstrengend sind, weil sie mich dazu führen, mich selbst darin zu erkennen und auch den Aufruf in dieser Erkenntnis, ich schon spüre, oh, ich muss etwas an mir, in mir, mit mir ändern. Und auch das ist sehr anstrengend. Und lieber irgendwas schauen im Fernsehen oder im Radio hören, was nicht diesen Appell auch beinhaltet, oh, du musst mal auf dich selbst schauen. Und das ist ja dann ein Prozess, der beginnt und der Prozess, zu dem habe ich gerade keine Kraft oder einfach auch keine Lust. Ja. Und es geht noch weiter. Ich verliere auch das Interesse daran, meine Berufung zu leben, meine von Gott gegebenen Charismen, meine Begabungen für mich selbst und die anderen einzusetzen. Ich werde träge im Kampf um die Verbreitung des Glaubens oder mein Engagement für Evangelisierung oder gegen ungerechte Zustände, also überhaupt mein Tätigsein für den Herrn, für den Glauben, für die Kirche, für gerade in dieser Zeit, wo das ja auch so notwendig ist, dass der Einzelne Zeugnis gibt für den Glauben, das interessiert mich auch nicht mehr. Und meine Kraft dafür lässt nach, aber ich verspüre keine Lust mehr am Kampf für das ungeborene Leben oder gegen die Euthanasie. Es bringt ja doch nichts. Das ist ja alles vertane Zeit. Das sind Gedanken, die dann aufkommen. Und dann natürlich auch die Folge, vielleicht sollte ich mich doch besser mit realistischen Dingen beschäftigen. Mein Haus umbauen, meinen Garten neu gestalten, Urlaub planen, alle diese Dinge, die ja wichtig und gut sind, die ich aber anstelle der anderen Dinge dann setze und die mich dann natürlich auch noch ganz anders zeitlich einspannen und fordern. Wir merken jetzt, die Arcadia breitet sich gerne aus. Sie fängt klein an. Wenn man sehr achtsam ist, bemerkt man es recht früh. Aber wenn nicht, dann kann sie sich fortsetzen. Und sie gebiert sogar 6 Töchter als direkte Folge ihres Wirkens. Das hat Thomas von Aquin in seinem bekannten Hauptwerk Summa Theologica festgelegt. Und das ist in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts entstanden. Und mit diesen Töchtern der Arcadia, da beschäftigen wir uns nach einer kurzen Musikpause. Welche Nachkommen gehen aus der Arcadia hervor? Es sind 6 Töchter, die Thomas von Aquin in der Summa Theologica beschreibt. Als erstes wäre da die Malitia zu nennen, die Bosheit oder böswillige Gesinnung. Wenn ich selbst in Trägheit und Bequemlichkeit des Herzens gefangen bin, können mein Herz und meine Gedanken ganz schnell boshafte Haltungen gegenüber Menschen entwickeln, die mich vielleicht auffordern, meine Trägheit zu überwinden, die mich ermahnen, aus dieser Bequemlichkeit auszubrechen. Oder ich schaue böswillig auf Menschen, die nicht der Arkadia verfallen sind und versuche ihnen zu schaden. Es ärgert mich, dass die anderen aktiv sind im geistlichen Leben und in die Anbetung gehen oder sich einsetzen für Dinge oder in die Messe gehen. Und ich selbst bin in der Arkadia und da kommen bei mir negative Gedanken und Worte vielleicht gegen die anderen auf. Was gehen die mal in die Messe? Das braucht es doch gar nicht und so, ja? Obwohl ich selber eigentlich dafür eingestanden habe. Also das ist die Malizia, die sich ganz schnell bilden kann. Das zweite doch das Rancor. Rancor ist der Groll. Der Groll als innere Regung gegenüber mir selbst, der scheinbar nicht zu großen Gedanken und geistlichen Werken in der Lage ist und wiederum gegenüber den anderen, die mir da meilenweit voraus zu sein scheinen. So ein Groll kann sich aber auch gegen die Umstände an sich richten, die mich nach meiner eigenen Meinung dazu führen, dass ich der Arkadia nicht entkommen kann. Meine derzeitige Situation, meine Lage, mein Lebenskontext, all das, was gerade in meinem Leben ist und was ich als Ursache dafür ausmache, dass ich in dieser Trägheit gefangen bin. Und darüber kann ich Groll entwickeln, inneren Groll, und diese ganzen Dinge, Töchter, die innerlich dann da sind, können sich natürlich dann äußerlich auch in Worten und in Taten dann zeigen. Als drittes kann die Pusillanimitas, schwieriges Wort, in Erscheinung treten. Der Kleinmut oder die Kleinmütigkeit. Mir fehlt der Mut, mir fehlt die Entschlossenheit, die Entschlusskraft, um etwas in meinem Leben zu ändern. Ich bin entmutigt, mutlos, sehe keine Chance, dass sich etwas zum Besseren wendet oder sich ein Problem irgendwie lösen lässt. Ja, wirklich diese Mutlosigkeit auch. Mir fehlt der Mut, um einen Schritt vorwärts zu machen, um einer Situation Herr zu werden, um Wege der Veränderung einzuschlagen. Die vierte Tochter der Arkadia ist dann die Desperatio, die Verzweiflung. Ich bin ratlos, ich gebe alle Hoffnung auf. Ich gerate in Angst auch darüber, was alles als nächstes noch kommen könnte oder welche Auswirkungen mein derzeitiger Zustand noch haben wird. Die Angst, sie lähmt mich, sie lässt mich nicht los. Ich sehe keinen Silberstreif am Horizont und überlege mir, welchen Sinn es noch haben könnte, dieses Leben fortzuführen. Achtung, und dann sehen wir sehen keinen Ausweg aus der Situation. Überall sehe ich nur Fallstricke, Falltüren. Es kommt zu einer puren Verzweiflung. Und wenn wir jetzt an der Stelle sind, wo diese Desperation, die Verzweiflung dazu führt, das Leben an sich in Frage zu stellen, merken wir, wie gefährlich das an der Stelle auch schon werden kann, wenn diese Tochter sich zu sehr ausbreitet in so eine Lebensunlust und dann tatsächlich auch in eine Sehnsucht nach dem Tod und so. Ja, also da sind wir dann schon in einer ganz heiklen Ebene. Und wir merken, oh, dann wirklich eine gefährliche Ebene. Torpor circa precepta, so heißt auf Latein die Tochter Nummer 5. Es ist eine stumpfe Gleichgültigkeit des Menschen gegenüber Gottes Geboten, seinen Weisungen, seinen Ratschlägen, aber auch um eine Gleichgültigkeit gegenüber dem Rat und den Hilfestellungen anderer Menschen. Ich stumpfe innerlich ab gegenüber Gott, aber auch gegenüber den Appellen meiner Familien, meiner Arbeitskollegen, meiner Freunde. Mich interessieren Vorschriften an sich auch so gar nicht mehr. Rote Ampel, was ist das? Ich gehe meinen eigenen Weg, unabhängig von Geboten und Handlungsweisungen. Die Frage nach dem Guten und den Wahren in Abgrenzung zum Bösen und Falschen stellt sich mir nicht mehr. Und dadurch wird natürlich auch Sünde und sündhaftes Verlangen, Haltung der Sünde und natürlich auch dann die Sünde umzusetzen, für mich wirklich spannende Dinge, auf die ich umso mehr schaue. Die letzte Tochter der Arkadia Nummer 6 ist die Vagatio Mentis Circa Illicita. Also die lateinischen Begriffe muss man sich nicht merken. Ich sage sie nur einfach mal so, weil der Thomas das ja auf Latein alles geschrieben hat. Damit ist jetzt gemeint die Schweifung des Geistes in Richtung des Unerlaubten. Also das ist eine sehr schöne Formulierung auch, ne? Der Geist schweift ab in Richtung des Unerlaubten. Ja, wir merken, also der Geist ist nicht mehr bei Gott und nicht mehr bei seinen Dingen, sondern es schweift ab zu dem Unerlaubten. Das heißt, ich lasse es zu, dass in meinen Gedanken plötzlich Dinge hochkommen, die sich darum drehen, Grenzen zu überschreiten, etwas Verbotenes zu tun. Ja, ich sehe quasi den Baum im Paradiesgarten vor mir und die Früchte dran und ich fühle mich diesem Baum immer mehr hingezogen. Ich lasse es zu, dass Versuchungen in mir Raum und fruchtbaren Boden finden und bejahe mehr und mehr den Drang, etwas Unerlaubtes zu denken, zu sagen und letztlich dann auch zu tun. Ich finde Gefallen an Überschreitung der Gebote sozusagen als Fortführung der Gleichgültigkeit gegenüber den Geboten, drängt es mich dazu, sie aktiv zu überschreiten und damit bewusst in Sünde zu fallen. Also es ist wirklich eine Fortführung und wir merken jetzt wirklich, dass es darum geht, dass sich da etwas ausbreitet in mir, in verschiedenen Phasen und Stufen. Es fängt an mit der Sattheit und der Gleichgültigkeit und wenn ich das zulasse und wenn ich dem zu sehr Raum gebe, wenn ich mich dem hingebe und ich aktiv dagegen etwas tue, breitet sich das so weit aus, dass irgendwann ich mich frage, warum lebe ich eigentlich noch? Und in meinem Leben eine richtige Neigung und Lust am Bösen sich ausbildet und dann daraus wirklich auch das Böse sich vollzieht. Ja? Also das sind so mehrere Phasen. Das kann sein, dass das über Wochen und Monate und Jahre sich immer mehr ausbreitet. Das kann aber auch relativ schnell gehen, je nachdem, in welchem Lebensumstand ich mich gerade befinde. Also die Akedie auf die leichte Schulter zu nehmen, wir merken das schon, nee, das wäre die falsche Einstellung. Sie erweckt im Menschen eine ganze Reihe negativer Haltungen und Eigenschaften. Sie gibt dem Menschen zahlreich und in vielfacher Weise einen Anreiz zur Sünde und damit gleichzeitig zu einer Distanzierung von Gott und seinen Geboten und all dem Guten, Wahren und Schönen, wovon ich lebe. Und es stürzt mein Leben letzten Endes in den Abgrund. Das hört sich jetzt gleich ein bisschen dramatisch an, aber es gibt genug Beispiele dafür, dass diese Wurzelsünde genau dahin führt und den Menschen auch an den Rand des Abgrunds führt und dann auch in den Abgrund irgendwann. Die Akedie als dauerhaftes Phänomen formt den Menschen also zutiefst negativ und lässt ihn abweichen von allem Wesentlichen, weil im Göttlichen führt ihn zu schweren Verfehlungen und sündhaften Handlungen. Also man darf die Akedia nicht unterschätzen und sagen, ja, ein bisschen träge, ein bisschen lustlos sein ist doch nicht so schlimm. Ja, ein bisschen träge ist nicht schlimm, aber wenn aus dem bisschen mal träge sein eine Regelmäßigkeit entsteht und sich das in der von mir beschriebenen Form weiterentwickelt, ist es ein echtes Problem. Für mich selber und für die Menschen, die mit mir leben müssen. Wenn diese innere Haltung der Trägheit, des Überdrusses, der Unlust in mir dauerhaft Wohnung nimmt, dann habe ich wirklich ein echtes Problem. Wir haben gesehen, dass ich dadurch nicht nur mein geistiges Leben Richtung Abgrund bewegen kann, sondern auch meine Beziehungen zu anderen Menschen, vor allem auch zu denen, die mit mir gemeinsam den Weg des Glaubens gehen und gegen die sich dann mein Denken und Reden schnell wenden kann. Und es ist schon viel Porzellan zerschlagen worden aufgrund dieser Wurzelsünde, die sich dann auch weiterentwickelt. Wie viele Berufungen sind kaputt gegangen? Wie viele Wege des Heils, der Heilung, der Befreiung abgebrochen? Wie viele gute Ansätze im Keim erstickt? Wie viele Beziehungen kaputt gegangen? Akedia hat in diesem Sinne auch, und das ist, glaube ich, noch ein wesentlicher zusätzlicher Punkt, mit einem Verlust an Freude zu tun. Das ist ganz, ganz wesentlich. Ich verliere Freude durch die Akedia. Und wir wissen alle, wie sehr Freude ein Grundelement unseres Lebens sein muss, sein soll, wie wichtig Freude ist im Leben. Der große Philosoph Joseph Pieper hat diesen Zusammenhang folgendermaßen beschrieben. Ich zitiere. Die klassische Theologie der Kirche versteht unter Arcadia die Tristitia Saeculi, also jene Traurigkeit der Welt, von der Paulus im 2. Korintherbrief 7,10 sagt, dass sie den Tod wirkt, den Tod. Diese Traurigkeit ist ein Mangel an Hochgemutheit. Sie will sich das Große nicht zumuten, das der Natur des Christen gemäß ist. Sie ist eine Art von angsthaftem Schwindelgefühl, das den Menschen befällt, wenn er die Höhe inne wird, zu der ihn Gott erhoben hat. Denn der Arcadia befangene Mensch hat weder den Mut noch den Willen, so groß zu sein, wie er wirklich ist. Er möchte lieber weniger groß sein, um sich so der Verpflichtung der Größe zu entziehen. Die Arcadia ist eine pervertierte Demut. Sie will die übernatürlichen Güter nicht annehmen, weil sie ihrem Wesen nach verbunden sind mit einem Anspruch an den Empfänger. Soweit Joseph Pieper in seinen Ausführungen. Und das ist total interessant. Letzten Endes bedeutet das also, die Arcadia verhindert, dass der Mensch seine Berufung zum Menschsein, die Fülle seines Menschseins annehmen und leben kann. Die Traurigkeit im Menschen, also die fehlende Freude, die sich in Traurigkeit dann äußert. Da wo die Freude fehlt, kommt die Traurigkeit mit rein. Als ein Hindernis zu etwas Höherem zu streben. So wie Pieper so schön sagt, ein angsthaftes Schwindelgefühl, das den Menschen nicht zur Entfaltung kommen lässt. Ja, ich stehe auf, ich möchte mich aufrichten, aber da wird mir plötzlich schwindelig angesichts der Größe meiner Berufung, angesichts dessen, was Gott wirklich zutiefst in mich hineingelegt hat. Und daraus entsteht dieses angsthafte Gefühl, oh Gott, nee, das kann jetzt nicht sein, das geht nicht. Und so kommt ganz schön das Deckmäntelchen einer falsch verstandenen Demut, was mich selbst klein hält, die eigenen Fähigkeiten und Begabungen unterdrückt. Und somit komme ich immer nur bis zu einem gewissen Punkt in meiner Entwicklung, meiner geistigen Entwicklung, in meinem Gebetsleben, in dem Leben meiner Berufung, ist immer nur bis dahin und es geht nicht weiter, weil ich mich selbst unnötig klein halte. Aber aufgrund einer Haltung, die die Größe aus Angst dann nicht zulässt. Ja, und die Angst vor einem Anspruch, der an mich gestellt wird, wenn ich die höheren Güter empfange. Das heißt also konkret formuliert, wenn ich regelmäßig die Heilige Messe besuche, das Sakrament der Eucharistie mit all seinen Gnaden empfange, wenn ich regelmäßig zur Anbetung gehe und dort Weisung vom Herrn erfahre, wenn ich regelmäßig durch das Betrachten der Heiligen Schrift Erkenntnis gewinne in der Frage, wie ich mein Leben gestalten soll, wenn mir im täglichen Gebet Kraft und Stärke für meinen Alltag geschenkt wird, dann erhebt Gott auch den Anspruch, dass ich was aus diesen Geschenken, Gaben und Gnade, die ich in Messe, in Anbetung, in der Schriftbetrachtung, auch im Fasten, im Gebet mache, dass mein Leben auch davon wirklich geprägt ist. Das heißt, dementsprechend auch sowas wie Heiligkeit und Sündenlosigkeit als Anspruch damit verbunden ist. Dass das, was ich empfange von ihm in diesen geistigen Übungen, dass ich das zur Entfaltung auch bringe. Und dass deswegen mein Leben ein anderes Leben ist als das Leben der Menschen, die nicht aus diesen Quellen schöpfen. Und da ich von diesem Anspruch dann zurückschrecke, und das ist ja wirklich ein Anspruch, den Gott an uns stellt, aber auch zu Recht ja auch stellt, wenn ich davor zurückschrecke, weil ich mich meiner Verpflichtung zur Heiligkeit entziehen möchte, dann backe ich lieber kleine Brötchen und gehe meiner Trägheit nach, weil Gott dann auch nichts von mir erwarten kann. Das ist eigentlich ursprünglich der Gedanke, der dann in mir ist, lieber als kleines Licht durch die Welt gehen, klein bleiben, mein Licht unter den Scheffel stellen, weil ich Angst habe vor der Größe der Berufung des christlichen Lebens. Die Angst aber auch vor dem Fallen aus der Höhe der Berufung, wenn es mir nicht gelingt. Und wir merken jetzt irgendwie, wie wahr diese Zusammenhänge sind, wie sehr wir sie auch kennen, aus dem eigenen Leben kennen. Auch ich persönlich, das alles, was ich hier erzähle, ist mir zutiefst bekannt und habe ich alles auch schon mal erlebt und erlebe ich auch immer wieder. Das ist etwas, was immer wieder auch auftaucht und kommt. Und eine Falle, die sehr perfide ist, nämlich die Falle eines geistlichen Leistungsdenkens, einer göttlichen Anforderungen. Anforderungen, die nicht der Liebe des Herrn entspricht, sondern weltlicher Ökonomie und weltlicher Berechnung. Und doch ist dieses Denken in uns so tief eingeprägt, dass wir der Arkadia breiten Raum einräumen und nicht merken, dass es ein Weg in den Tod ist. Dass eine lebendige Gottesbeziehung dadurch kaputt gemacht wird, weil Gott nicht das Große und Wunderbare in uns wirken kann, weil wir in uns eine innere Blockade setzen und sagen, nein, mir reicht das so, wie es ist, weil ich zurückschrecke vor der Größe und Schönheit meiner Berufung. Arkadia ist also, wenn wir es nochmal zusammenfassen, eine geistige, seelische und geistliche Trägheit und Lustlosigkeit, die einer angsthaften Traurigkeit entspringt und den Menschen gefangen hält. Und, auch das ist ein wichtiger Punkt, die Freude nicht Freude sein lässt, die mich freut, also Freudlosigkeit ist tatsächlich immer ein Punkt, der damit zusammenhängt. Und der Katechismus sagt ja nicht umsonst, der aktuelle, wenn es um die Arkadia geht, dass so eine Art Depression ist, also eine Art wirklich auch Freudlosigkeit und Traurigkeit damit einhergeht. Jetzt haben wir ja ausführlich das Phänomen beschrieben und wir haben es gestellt. Also ich glaube, es ist immer wichtig, dass man das Phänomen, was ja auch vom Bösen in uns oftmals hineingesät wird, dass man das kennt, dass man es stellt, dass man es ans Licht holt, dass man es also quasi auf die Bühne stellt und in allen Einzelheiten einmal durchleuchtet. Das ist quasi wie bei so einer Röntgenaufnahme oder bei so einem CT oder so, dass man wirklich das in allen Fasern auch einmal sich anschaut und auch wirklich, deswegen haben wir es jetzt sehr ausführlich auch nochmal uns einmal betrachtet, dass man es vor sich hat und weiß, wer der Feind ist. Ja? Also einfach und den Feind in allen einzelnen Schattierungen auch kennt. Aber die abschließende Frage ist jetzt natürlich, wie gehen wir denn jetzt damit um? Also wie verhalten wir uns angesichts des Feindes? Was ist der Kampf, den wir zu führen haben? Oder ein bisschen vielleicht sanfter ausgedrückt, was ist unsere Reaktion drauf? Also was hilft uns jetzt angesichts dieses Phänomens und angesichts dieser Problematik? Thomas von Aquin sagt, je mehr wir über die geistigen Güter nachdenken, umso mehr finden wir Wohlgefallen an ihnen, sodass der Überdruss schwindet. Das ist doch ein wichtiger Hinweis des heiligen Thomas. Also nicht durch Ablenkung oder Verdrängung des Problems, sondern durch bewusstes Nachdenken über Gott und seine Gaben, seine Liebe, seine Zuwendung überwindet der Mensch das Problem der Lustlosigkeit und geistlichen Traurigkeit. Also ein bewusstes und auch regelmäßiges Nachdenken über Gott und sich mit ihm beschäftigen. Das ist etwas, was natürlich ganz wesentlich ist. Wir haben ja manchmal das Phänomen auch in der Kirche, dass man dieses Nachdenken über Gott findet dann mal in der Fastenzeit statt für 6 Wochen und dann mal bei Exerzitien, bei Einkehrtagen und 1 Stunde in der Woche in der Sonntagsmesse. Aber es hat keinen Platz in dem Tagtäglichen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man das Wohlgefallen im regelmäßigen Nachdenken, Nachsinnen über Gott und in der Betrachtung haben kann, sodass man auch wirklich in dieser Treue das tut. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir das nämlich immer nur anlassbezogen dann machen, einmal in der Woche oder dreimal im Jahr, ist es natürlich zu wenig, um die Arkadia davon abzuhalten, sich auszubreiten. Und dann ist die Arkadia ganz schnell da. Ja. Als zweites natürlich voll Vertrauen und Zuversicht, die Bitte um die Kraft des Heiligen Geistes. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Also, dass er das ganze Konstrukt und Lügensystem der Arkadia aufdeckt, durchbricht und uns freisetzt von allen Auswirkungen, die diese negativen Einflüsse auf uns haben. Ja, man kann ja wirklich auch beten jeden Tag, komm Geist des Mutes und der Kraft, komm Geist der Wahrheit und der Stärke, überwinde in mir alle Schwachheit und Versuchung der Arkadia, vernichte in mir alle Lustlosigkeit, vernichte in mir alle Trägheit, treibe mich zum höchsten Gut an, zu dem ich berufen bin, treibe mich an, meine wahre Berufung zu leben und im Gebet und in den Sakramenten und in der Betrachtung der Heiligen Schrift, auch im Fasten und überhaupt in allen geistigen Übungen, dem lebendigen Gott zu begegnen und die notwendigen Gnaden und Gaben von ihm zu empfangen. So, das könnte ja ein Gebet sein, ein tägliches Gebet, morgens und abends, was wir einüben und wo der Heilige Geist ja auch regelmäßig tagtäglich in uns wirken kann, sodass sich der Ungeist der Arkadia nicht zu sehr ausbreitet. Also ich glaube, man kann wirklich proaktiv dort vieles tun und muss das nicht alles immer über sich kommen lassen oder erst auch reagieren, wenn das Problem da ist. Man kann quasi eine vorbeugende Maßnahme, ja, Präventivmaßnahme. Und der Heilige Geist in uns so stark wirkt, dass das andere gar keine Macht über uns bekommt. Eines ist auf jeden Fall sicher, das Problem der Arkadia begleitet jeden Menschen mal mehr, mal weniger das Leben, unabhängig vom Grad der persönlichen Heiligkeit oder wie ich mich gerade fühle. Ich glaube, das ist immer wieder eine Herausforderung, ob in jungen Jahren, in alten Jahren, im Mittelteil des Lebens, ob Mann, Frau, ob sehr im Glauben oder nicht so im Glauben, ob Priester, ob Laie oder völlig egal. Jeder Mensch ist damit mal mehr, mal weniger beschäftigt und muss sich damit auseinandersetzen. Aber ganz wichtig, und ich glaube, das sollten wir mitnehmen aus diesen Überlegungen, auf jeden Fall, wir sind diesem Phänomen nicht hilflos ausgeliefert. Zum einen wissen wir Bescheid darüber und kennen uns aus, wie es dazu kommt. Wir wissen, dass es Wurzelsünden gibt, wir wissen, was Arkadia ist, dass es im Herzen sich bildet und wir können ablesen an manchen Stellen jetzt, wo das sein könnte und können das in uns prüfen. Und wir wissen, was diese Trägheit uns bewirken kann. Wir sind aufgerufen zur Wachsamkeit, das neue Aufkeimen von Arkadia, von Trägersattheit, von Lustlosigkeit in unserem Leben zu entdecken. Und dann wissen wir, was zu tun ist. Nachdenken über die geistigen Güter, die Gott uns schenkt und seine unendliche Liebe zu uns. Und zweitens das Flehen um die wirkmächtige Kraft des Heiligen Geistes, die uns neue Motivation, dann auch neue Freude, neuen Antrieb und neue Stärke schenkt. Und natürlich, das ist völlig klar, immer wieder das Erbitten des Segens Gottes, dass er uns wirklich auch in diesem Kampf, und wir haben ja gemerkt jetzt in diesen Betrachtungen, zwischen Kampf, auch ein Kampf, der auch um Leben und Tod irgendwann gehen kann, wenn es dann eine ganz, ganz weite Entfaltung in sich birgt, dass er uns in diesem Kampf mit seinem Segen einfach beisteht und wir von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft vertrauen, dass er wirklich da ist und wir nicht alleine sind, dem nicht ausgeliefert sind, sondern er wirklich auch uns dabei unterstützt und hilft und der Heilige Geist in uns wirkt. Und dazu segne und behüte euch auf die Fürsprache aller Engel und Heiligen, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
Herzlichen Dank, lieber Pfarrer Christoph Heinzen, dass Sie uns im Rahmen der heutigen Sendung die Arkadia verständlich, sehr nachvollziehbar und schlüssig näher gebracht haben, damit wir in unserem geistlichen Leben wachsen und auch die Tugenden bilden können und dadurch einen Schritt näher zur Heiligkeit gelangen, wofür wir alle berufen sind. Und ich denke mir nur schon, das Bewusstsein, was Arkadia ist, kann uns vielleicht schützen, dass wir nicht in diese Krankheit hineintappen und wie Sie uns das schön geschildert haben, auch die Empfehlungen, wie man das vielleicht verhindern kann, indem dass wir im Leben Freude haben und auch immer wieder den Heiligen Geist anrufen. Ja, und so wünschen wir Ihnen, lieber Pfarrer Heinzen, Gottes besonderen Segen mit Schutz und natürlich eben viel Freude und Frieden im Herzen und dem Heiligen Geist und dass sie auch stetig in ihrem geistlichen Leben mit Gottes Hilfe wachsen dürfen. Ein großes Dankeschön, Herr Pfarrer Heinzen.
Sehr gerne. Vielen Dank auch für die guten Wünsche.
Herzlichen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten das Referat zum Thema Acedia von Pfarrer Christoph Heinzen. Wir möchten auch darauf hinweisen, dass Radio Gloria, Gott ist die Liebe, rein spendenfinanziert ist und vom Ehrenamt lebt. Daher danken wir Ihnen für jede finanzielle Unterstützung und vor allem für Ihre Gebete wie auch Ihr Opfer. Oder wollen Sie Ihre Zeit schenken und missionarisch bei Radio Gloria tätig sein? Und wollen Sie einen Beitrag zur Evangelisierung und Gott ist die Liebe im Weinberg des Herrn leisten, damit immer mehr Menschen die Schönheit des katholischen Glaubens erfahren? Dann erzählen Sie doch Ihren Bekannten von Radio Gloria oder verbreiten Sie die monatlichen Programme in Ihrer Pfarrei und natürlich in Absprache mit dem Pfarrer. Informationsmaterial senden wir Ihnen gerne kostenlos zu. Haben Sie Mut, sich zu melden. Ihr Radio Gloria-Team freut sich. Und der Herr wird es Ihnen sicherlich verdanken. So verabschiede ich mich bei Ihnen allen, wünsche Ihnen Gottes Segen, viel Freude im Herzen und Heiliger Geist. Grüezi Gott, Iri Andrea Marti.